Wir sind immer noch live hier auf der Buchmesse. Hier an unserem Stand geben sich die Interviewgäste quasi die Klinke gegenseitig in die Hand. Jetzt hat Platz genommen Herr Viktor Kalinke vom Errata Literaturverlag. Und der Errata Verlag liegt ein bisschen versteckt im Wohngebiet in Leipzig-Schleußig. Und ich laufe jeden Tag auf dem Weg zum Spielplatz an euch vorbei und habe mich schon lange gefragt, was genau ihr da tut. Und da freue ich mich jetzt wirklich, dass Sie hier sind.
Jetzt wirst du es erfahren.
Ja, Spielgebiet. Was macht denn ihr so im Spielgebiet?
Ja, also wir wohnen dort auch. Wir haben es nicht weit von uns zu Hause bis zum Verlag. Aber im Verlag selber, da lesen wir vor allem das ganze Jahr über Manuskripte. Dann schieben wir die beiseite und ziehen uns aus der Kiste, die da jede Woche kommt, immer so ein ganz klein wenig raus. Und das bringen wir dann auch im Verlag, bringen das heraus und machen im Jahr ca. 20 Bücher, also 10 pro Halbjahr pro Programm. Und haben eine Orientierung in alle möglichen Länder Europas, vor allem die Randstaaten, die sogenannten kleinen Länder mit großer Literatur, großartiger Literatur. Und dieses Jahr haben wir auch ein Buch aus Frankreich.
Das kleine Land am Rand? was sind denn so zum Beispiel die kleinen Länder am Rand?
Also das ist in Anführungsstrichen natürlich zu verstehen, aber es gibt ja hier auf der Buchmesse auch diese Rubrik kleine Länder, große Literatur. Und deswegen habe ich das so ein bisschen aufgegriffen. Ich will aber jetzt nicht dem Chauvinismus beihelfen, in keiner Weise, sondern eigentlich auch diesen Ländern wie zum Beispiel Litauen, der Slowakei, Polen, Portugal, deren Literatur kaum in den deutschsprachigen Verlagen präsent ist, wollen wir auch ein Stückchen Stimme geben.
Kurz bevor wir hier richtig loslegen, wer ist wir?
Wir, das ist meine Partnerin und ich. Wir sind sozusagen Familienunternehmen, zwei Leute plus wechselnde Helfer, Assistenten, Praktikanten. Also in der Regel so 4 Leute sind wir.
Und das ist sozusagen der Verlag Errata.
Genau.
In Leipzig. In Leipzig gibt es ja keine Verlage mehr. Das wissen wir alle, nachdem der letzte wirkliche Verlag hier weggegangen ist.
Leipzig war eine Buchstadt.
Ja, also ich bin ja selber bei dem kleinen Verlag Paper One, deswegen weiß ich, dass es in der Stadt mindestens 2 gibt. Eigentlich wissen wir von mehr und ihr seid ein kleiner Verlag.
Also ich mag dieses Wort kleiner Verlag gar nicht so sehr.
Dann nehme ich
das. Das ist immer so der Deckel, so ab in die Tonne und zu damit. Kleiner Verlag denkt man auch immer gleich, naja, das sind solche Spinner, die eben ihren Hobbys frönen. Das machen wir natürlich auch, wir spinnen auch, das ist ja richtig, aber das machen die in den größeren Verlagen natürlich auch nicht anders. Nur, dass die noch viel mehr Bürokraten, Buchhalter und Wasserkopfbesitzer miternähren müssen. Ja, diese Last tragen wir nicht und dadurch können wir uns den Luxus leisten, die Bücher zu machen, die uns interessieren und die uns am Herzen liegen. Und das finde ich in Wirklichkeit auch großartig und deswegen ist für uns eigentlich das Label unabhängiger Verlag wichtig. Also wie groß wir sind, also wir machen 20 Bücher im Jahr, das ist jetzt auch nicht gerade wenig.
Wie lange gibt es euch schon in Leipzig?
Jetzt 10 Jahre und ein paar zerquetschte Monate. Wir haben im Herbst 10 Jahre gefeiert, 10 Jahre Errata.
Und du bist der Initiator mit, von Anfang an dabei?
Genau, also ich habe den mitbegründet, damals zusammen mit einer Buchgestalterin von der HGB, Marion Quietz, die mittlerweile noch mit uns befreundet ist. Wir haben gerade in unseren Verlagsräumen eine Ausstellung von ihr hängen, wir haben da ein bisschen Platz für Ausstellungen, aber sie arbeitet jetzt nicht mehr aktiv im Verlag mit. Wir haben auch uns ein bisschen von der Kunst, was am Anfang eine große Rolle gespielt hat, Kataloge zu machen für HGBler und so weiter, wegbewegt hin zur Literatur und da ist eine Lektorin, also meine Partnerin, mit eingestiegen und die ist Slawistin vom Beruf und Anglistin und dadurch haben wir eben auch einen guten Draht in die Länder, aus denen wir die Bücher herausbringen.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie kommt man so an litauische Literatur ran?
Kontaktui, hätte man früher gesagt. Kontakte. Also Malawi Kaite, die gerade die litauische Strecke betreut, war 2 Jahre in Vilnius, hat dort Kulturaustausch betrieben zwischen Deutschland und Litauen, kennt die Dichterszene sehr gut, kennt die Skandalautoren, die Säufer unter den Dichtern und die wirklich spannend sind, die interessant sind. Und wir sind hingefahren, haben sie besucht, haben die Texte eingesagt, sind zurückgekommen und dann haben wir gesagt, ja, machen wir.
Wer macht eure Übersetzungen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir arbeiten mit sehr vielen Übersetzern zusammen. Die litauischen Dinge hat meine Partnerin selber übersetzt, weil sie eben sehr gut Litauisch spricht und mittlerweile auch ausgewiesen ist für litauische Literatur. Dann haben wir aber auch viele andere Übersetzer, die auf uns zukommen teilweise. Wir haben einen Übersetzer, der aus dem Portugiesischen übersetzt, Markus Saar, der lebt auch in Leipzig, ist aber eigentlich ein gebürtiger Mainzer, der viele Jahre lang für die Schublade übersetzt hat, die besten Texte der moderneren, der klassischen Moderne aus Portugal, also Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Alberto Elder. Das hat er alles übersetzt für die Schublade. Kein Verlag hat sich dafür interessiert.
Jetzt
und, dann ist er auf uns gestoßen.
Sehr gut. Wir haben jetzt Litauen gesagt, aber das ist jetzt nicht das einzige Land in Osteuropa.
Nein, das ist nicht das einzige Land. Das ist für uns ein wichtiges Land, weil wir da gute Kontakte hin haben. Wir haben sehr viel auch mit polnischen Autoren gemacht. Da gibt es auch die große Surkamp-Bibliothek, polnische Bibliothek von Karl Didizius übersetzt, aber wir haben auch ein bisschen nachgelegt, weil es immer wieder, das beobachten wir, bei den Konzernen große Lücken gibt. Die arbeiten so nach einem Filterprinzip. Es gibt dann einige Autoren, die passen in deren Programm. Manchmal sind das ganz subjektive Gründe, wie bei uns ja auch. Und alle anderen fallen durch. Und das Sieb hat so große Löcher, da muss man hinterher rennen und die Autoren, die wichtig sind, vom Absturz bewahren. Und das ist so ein Stückchen unser Anliegen. Also in Polen haben wir einige Autoren, zum Beispiel Siwczyk, heißt der Krzysztof Siwczyk, ein ganz junger Typ, also jünger als ich, aber
ist
als...
Ist nicht schwer.
Nicht, so alt bin ich doch nicht. der ist vor allem als Hauptdarsteller in einem Film bekannt geworden, den habe ich gesehen, da wusste ich von dem noch gar nicht, dass er selber Gedichte schreibt und richtig großartige Gedichte. Der hat in dem Film Wojaczek die Hauptrolle gespielt. Wojaczek ist so ein verrückter Nachkriegsdichter, so vergleichbar mit, ich weiß nicht, kann man gar nicht vergleichen. Also der ist, das ist kein Witz, der ist durch geschlossene Fenster, Schaufenster von der Kneipe durchgelaufen. Ja? Und das Glas splitterte. Oh, sorry. Das Glas zersplitterte. Also das haben die in dem Film auch nachgespielt, also so, dass er sich verletzt hat. Er hat seine besten Gedichte in der Psychiatrie geschrieben. Es ist der abgefahrene Dichter Polens, der die Kriegserlebnisse irgendwie auf eine adäquate Weise verarbeitet hat. Es gibt mittlerweile auch ein Buch von ihm, nicht bei uns erschienen, sondern von dem Wojaczek, sondern im Rambo-Verlag in Aachen erschienen. Und sein Leben wurde nachgespielt in einem Schwarz-Weiß-Spielfilm. Vor 5, 6 Jahren ist der rausgekommen, lief in der NATO in Leipzig. Den habe ich gesehen. Und der Hauptdarsteller ist Krzysztof Siwczyk. Und dann, 3 Jahre später, ist er Autor unseres Verlages. Das war ein tolles Erlebnis.
So ein Kreis.
Ja, ja.
Was sind so, du hast gesagt 10 Bücher im Halbjahr, wir haben ja so ungefähr ein Vierteljahr rum, das heißt, es müssten 3 bis 7 Bücher so ungefähr schon zu erwähnen sein von dir?
Also die Leipziger Buchmesse ist fürchterlich, nicht weil sie fürchterlich ist, sondern weil sie schon im März stattfindet und alle stöhnen, alle die ich kenne, alle Verleger, die stöhnen und ächzen und es ist der Wahnsinn immer, Weihnachtsgeschäft, Hektik, Hektik, dann Pause, Mitte Januar, Hektik, 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 bis Mitte Februar muss alles fertig sein. Wir haben alle 10 Titel für unser Programm Mitte Februar fertig gehabt. Das war aber fast der Herzinfarkt. Und das ging nur, weil wir auch ein bisschen so uns selber recycelt haben. Also 3 Titel haben wir als Hörbücher rausgegeben, die wir vorher schon in gedruckter Version hatten. Also das war auch im Studio sitzen und ein bisschen was aufnehmen und abmischen und so weiter. Aber ein bisschen was anderes, als wenn man was ganz neu macht.
Habt ihr die selber eingelesen?
Nein, teilweise lesen das die Autoren ein. Wir haben so eine Reihe Autorenstimmen. So nach der Idee, der Autor liest natürlich nicht perfekt, das ist alles so ein bisschen. Aber die Stimme des Autors ist sowas wie seine Handschrift.
Ja, ja.
Und das gibt auch was von seiner Seele wieder. Und dann haben wir auch eine Sache gemacht mit einem Schauspieler, der auch mal vor 10 Jahren im Tatort mitgespielt hat und so weiter. Und der hat ein Studio, der hat einen ganzen Roman eingelesen über 4 Stunden. Das gibt es dann so als MP3-Hörbuch. Vielleicht kann man ja auch mal was hier in dem Radio mal nachts oder so, wenn sich alle gruseln.
Wir senden nachts nicht.
Schade.
Aber ich würde gerne Auszüge in der Lesbar auf jeden Fall dahin machen. Ein Buch hast du hier. Darüber haben wir im Vorfeld gesprochen, weil es ein bisschen zu unserem Sender passt, wenigstens farblich und das nicht von der Farbgestaltung, sondern erzähl mal.
Ja, also das war jetzt endlich der Aufhänger mal, auf euch zuzukommen. Ich weiß gar nicht, wie das sich verbreitet hat. Dieses Buch heißt Eine Geschichte vom Blau. Und die muss natürlich im Radio Blau auch mal irgendwie vorgestellt werden, finde ich.
Wenn wir in Leipzig sind und alle beide was Blaues haben, dann passt das wunderbar.
Das liegt nahe, ne?
Erzählst du ein bisschen was darüber?
Ja, also das ist ein Buch von einem französischen Dichter, der heißt Jean-Michel Maulpoix. Und Der hat sich ganz viel mit Rilke beschäftigt als Dichter. Das machen ja auch viele deutsche Dichter, die verheimlichen das gerne, weil Rilke, das ist ja sowas Romantisches, das ist man heutzutage nicht mehr, aber heimlich lesen sie dann unter der Nachtischlampe Rilke. Und von Rilke gibt es so einen Satz, den hat er mal in irgendeinem Brief an seine Geliebte fallen gelassen. Ach, eigentlich, es müsste doch mal eine Geschichte der Farbe Blau geben, eine Monographie des Blau. Und das hat er so geschrieben und das wurde dann wieder vergessen und dann kamen die ganzen Dichter an und haben seine Briefe gelesen nach seinem Tod und huch, eine Geschichte von Blau. Und Jean-Michel Maupeou hat das dann versucht, aber eben nicht als Wissenschaftler, Kunstwissenschaftler oder so, jetzt irgendwie eine historische Geschichte der Farbe Blau, sondern als Mensch. Er hat seine dichterischen Assoziationen der Farbe niedergeschrieben in diesem Buch und das ist eigentlich gar nicht so sehr eine Farbe in dem Buch, sondern mehr eine Klimazone oder so ein Klang in der Luft, also so ein freies Schweben. Man kann in dem Buch, man kann es aufschlagen und kann drin schwimmen. Es ist schwer zu beschreiben. Also es sind Prosafragmente, ganz kurze Texte, Französisch und links und rechts dann Deutsch. Also man kann das mitlesen, wenn man will. Und es geht um alles, was mit Blau zu tun hat, also um die Liebe. Viele denken, es hätte was mit Rot zu tun. Nein, es hat ganz viel mit Blau zu tun und so weiter. Also das ist ein Buch zum Schwelgen.
Mann, ist das spannend und mit welcher Begeisterung du hier von deinen Büchern schwärmst. Ich bin ab sofort Fan vom Errata Literaturverlag. Eine Frage habe ich noch. In der Brockhausstraße habt ihr doch ein Ladenlokal.
Ja.
Ist denn das auch geöffnet? Irgendwie sieht es aus wie ein Buchladen und scheint doch keiner zu sein.
Ja, also wir sind ja ein Verlag und wir sind jetzt kein Laden so im herkömmlichen Sinne, sondern ein Verlag mit ein bisschen Ausstellungsfläche dran. Meistens sind ja Verlage irgendwelche fabrikalen Büros im Hinterhof, hinter drei Eisentüren verrammelt, da kommt man gar nicht ran. Und wir haben uns gesagt, es ist schön, wenn wir so ein Fenster zur Welt haben, Schaufenster, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, jeden Tag von früh um 8 bis 18 Uhr hinterm Tresen zu stehen. Also wir machen zweimal in der Woche auf, von 18 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags kann man vorbeikommen und nach Vereinbarung und zu unseren Veranstaltungen, die sind meistens freitags, 20 Uhr, dreimal im Frühjahr, dreimal im Herbst, machen wir auch Partys, Feste mit Grillen vor der Haustür und so weiter in Schleusig. Ja, da trifft man uns auf jeden Fall und ansonsten eben einfach anrufen oder ein Zettelchen hinterlegen und dann geht das auch mal zwischendurch.
Ihr seid im Internet zu finden?
Ja, natürlich.
Ja,
errata.de, errata nur mit einem R.
Okay, Victor, vielleicht solltest du ein Buch darüber schreiben, wie du über Bücher schwärmst. Das ist ja schon mal... Hast du ein Buch gemacht?
Ich habe auch schon ein paar Bücher gemacht.
Ja. Hast du geschrieben jetzt?
Ich gestehe es. Ich habe die Sünde begangen.
Ist in Ordnung. Danke, dass du hier gewesen bist. Ich werde auf jeden Fall in meiner Sendung Lesbar nochmal auf euch und eure Bücher zurückkommen. Und ich wünsche dir noch ein bisschen Spaß hier an der Messe und auf der Messe. Und es kommt ja danach erstmal eine kurze Zeit der Ruhe. Ihr habt ja euer Pensum für dieses Halbjahr schon erfüllt.
Ja, vielen Dank.
Danke dir, dass du hier gewesen bist.
Danke.